Du hast vorhin von Privilegien gesprochen. Kann das Gemeinschaftseigentum an lebenswichtigen Gütern nicht auch, je nachdem, wie Wissen und Entscheidungsbefugnisse verteilt sind, zu gefährlichen Abhängigkeitsverhältnissen von Einzelnen oder Gemeinschaften führen?
Ich glaube, dass die Frage von konkurrierenden Nutzungsinteressen und von Konflikten in den Commons, die ist ja nicht gelöst, sondern die muss immer wieder neu gelöst werden. Die ist sozusagen Teil des Prozesses. Nicht umso. Also es gibt sozusagen keine Garantie dafür, dass wir per Definition in einem Commons nicht hierarchische oder nicht patriarchale Strukturen haben. Aus diesem Grund ist ja auch das Thema der Konfliktlösung und das Thema von durchsetzungsfähigen Sanktionen bei beispielsweise Verletzung von Regeln in den sogenannten Designprinzipien für Commons sehr wichtig. Diese Designprinzipien, das ist ein Thema, mit dem Elinor Ostrom, die jüngst verstorbene Nobelpreisträgerin, ja, für den sie im Grunde ihren Nobelpreis bekommen hat. Sie hat also festgestellt, es gibt bei gelingenden langjährigen Institutionen für gemeinsames Ressourcenmanagement so ein paar Prinzipien, 7 Stück, bei großen Systemen 8 Stück. Wenn man sich an die hält, wenn man sich die anschaut, dann ist die Chance auf nachhaltigen und fairen Umgang mit gemeinsamen Ressourcen relativ hoch. Und zu diesen Prinzipien gehört beispielsweise Konfliktmanagement vor Ort von den Nutzern selbst auf lokaler Ebene, durchsetzungsfähige Sanktionen vor Ort von den Nutzern mitgetragen, möglichst auf lokaler Ebene. 2010 hat es beispielsweise eine Studie gegeben, eben von diesem Workshop, den Elinor Ostrom vor 30 Jahren ins Leben gerufen hat und vielen mit ihr befreundeten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und die haben festgestellt, dass die Erfolgsquote in der Konfliktschlichtung in solchen gemeinschaftlich gemanagten Institutionen, wenn tatsächlich Sanktionen gemeinsam getragen und umgesetzt werden, bei 90% liegt. Das heißt, ja, es gibt die Gefahr von, ich sag mal, Übergriffigkeit, Hierarchisierung, konkurrierenden Konflikten, auch dem überrollt werden. In manchen Projekten, beispielsweise bei der freien Softwareentwicklung, löst man das im Extremfall so, dass man sich trennt. Man forkt das Projekt, man geht auseinander, man findet diese Einigung nicht und entwickelt unabhängig voneinander 2 neue Projekte. Das ist natürlich nicht überall möglich. Da zum Beispiel nicht, wo man territorial gebunden ist. Und da kommt es dann wieder darauf an, wie sind diese lokalen Aushandlungsprozesse und Konfliktlösungsmechanismen gestaltet. Um das vielleicht mal zusammenzufassen, Commons ist also nicht die schöne, neue, friedliche, konfliktfreie Welt, in der jeder machen kann, was er will, sondern die sind mindestens so kompliziert wie das Leben selbst.
Also doch keine komplette Freiwilligkeit.
Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen an diesem Punkt, dass das ist so etwa wie, es gibt ja Leute, die verstehen das Konsensprinzip als etwas, wo jeder immer Ja sagen muss. Das Konsensprinzip ist aber ja viel komplexer. Es bedeutet im Grunde, dass es möglich sein muss, dass in einem Aushandlungsprozess Menschen ihre eigenen Interessen oder ihre eigene Meinung zurückstellen, beispielsweise um einen Prozess nicht zu blockieren. Und auch das ist ja ein Signal, einen gemeinsamen Prozess mitzutragen. Und genau das tun sie freiwillig. Heißt aber nicht, sie sind mit jeder Entscheidung darin einverstanden. Also dieser Unterschied zwischen jeder kann machen, was er will und tun und lassen, was er will und dem Tragen von Regeln, Sanktionen, Vereinbarungen und der Notwendigkeit, diese Vereinbarungen, Regeln und Sanktionen ständig miteinander zu überprüfen, also auszuhandeln, das ist ein großer Unterschied.
Du hast jetzt mehrfach das Prozesshafte an der Commons-Idee hervorgehoben. Dein Vortrag wie dein persönliches Engagement verfolgt nicht nur das Ziel einer neutralen Beschreibung der Commons, sondern es geht dir auch darum, die Verbreitung von Commons zu stärken. Unter welchen Bedingungen kann das gelingen?
Also was ich momentan beobachte, ist, dass es eigentlich keine Bedingung, sondern ein Feststellen, dass der Status quo seine programmatische Ratlosigkeit in vielen sozialen Bewegungen. Wenn wir beispielsweise an Rio+20 denken, die Nachfolgekonferenz zu der großen UN-Nachhaltigkeitskonferenz von 1992, die im Grunde schon gescheitert war, bevor sie überhaupt angefangen hatte, und zu der es parallele Aktivitäten, ja, den sogenannten Alternativen, den Gipfel der Völker gegeben hat, auf der aber auch eine programmatische Ratlosigkeit herrscht. Also es ich sagte das vorhin schon, dass es relativ einfach ist zu definieren, wogegen man ist, aber ein neues Paradigma, das sozusagen beziehungsorientiert ist, in der Lage ist, an die unterschiedlichen politischen und kulturellen Bedingungen in den und auch historischen Bedingungen in den einzelnen Ländern anzudocken und so ein paar Kernforderungen ins Zentrum zu stellen, ohne das jeweils Spezifische aufzugeben und die ganz unterschiedlichen thematischen Kämpfe miteinander zu verknüpfen, das ist gar nicht so einfach. In Lateinamerika beispielsweise haben wir 20 Jahre einen extrem gut organisierten Widerstand und Debatte gegen diese um sich greifende Freihandelsideologie gehabt. Und heute haben wir eine Situation, in der eben diese Ideologie weiterhin fröhliche Urstand feiert und jetzt mit dem Durchbruch im neuen Freihandelsvertrag zwischen der EU und den USA also weiter ganz real ist. Und in dieser Situation tatsächlich programmatischer Ratlosigkeit nicht nur von Seiten einer, ich würde sagen, eher staatsfixierten Idee von wir müssen sozusagen nur Reichtum schaffen und den dann umverteilen und von daher brauchen wir eine Politik, die eher dem sozialen oder dem Umweltgedanken verpflichtet ist, in Zeiten leerer Kassen, wo eben dieses Reichtum schaffen auf der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen beruht, wo der Staat am Wachstumstropf hängt und es ihm nicht gelingt, eine Umverteilungspolitik jenseits dieses Wachstumstropfs zu denken und zu institutionalisieren. Und in Zeiten von den absoluten Grenzen sozusagen, an die wir stoßen, mit Blick auf diesen Marktfundamentalismus. Wir haben also, der Markt kann bestimmte Probleme nicht lösen und will sie auch gar nicht. Der Staat kann bestimmte Probleme nicht lösen, weil er am Tropf des Marktes hängt. Und auch soziale Bewegungen oder alternative Debatten kranken derzeit an einer mangelnden Artikulationsfähigkeit für etwas Neues, was sich aus der Wertschöpfungsidee, die wir bisher gewohnt waren, ne? Also Wertschöpfung durch Produktion und dann Umverteilung durch eine möglichst der Sozial- und dem Umweltgedanken verpflichtete Politik. Und diese programmatische Ratlosigkeit scheint mir gerade, so paradox es klingt, ein ganz guter Nährboden für das Verbreiten vom Commons-Gedanken. Zumal, und das ist vielleicht die andere Sache, ja viele Menschen in der Welt das auch einfach tun. Also wir haben neue Informations- und Kommunikationstechnologien, unter anderem auch freie Informations- und Kommunikationstechnologien, die es uns ermöglichen, sowas tatsächlich international zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und auch vielleicht kleine Projekte groß zu machen, indem wir sie selber gut kommunizieren und eben nicht mehr darauf angewiesen sind, dass für uns kommuniziert wird.
Der Abbau des Sozialstaates also ein guter Nährboden für die Commons-Idee?
Ich möchte es nicht gegeneinander diskutieren. Ich möchte explizit dabei bleiben, dass die programmatische Ratlosigkeit auch von Seiten eher der klassischen linken Debatten ein guter Nährboden ist für die gedankliche Öffnung, auch wieder was Neues zu denken. Und es wäre fatal, wenn wir dem Abbau des Sozialstaates das Wort reden, statt genau dieses Ringen um die notwendige Reform des Sozialstaates zu nutzen, die programmatisch ohnehin auf der Agenda steht, um sie mit dem Commons-Gedanken zu verbinden. Also man sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und dort, wo wir in Mexiko beispielsweise, braucht man die Frage von Abbau des Sozialstaates nicht sonderlich diskutieren, weil da gibt es keinen. Aber hier in Deutschland sieht das eben anders aus. Und da stellt sich schon die Frage, wie können wir diese Ideen von Commoning in staatliches Handeln auch transportieren, sodass die Freiräume, die wir brauchen, um Neues auszuprobieren, um uns vom Tropf des Marktes zu lösen, tatsächlich unterstützt und flankiert werden. Und da sehe ich im Moment noch gar keine Anknüpfungspunkte, weil meiner Ansicht nach durch alle politischen Parteien hinweg staatliches Handeln jenseits von einer Finanzierung, die sich beispielsweise aus Steuern und aus dem klassischen Produktionsmodell speist, noch gar nicht gedacht werden kann. Aber da müssen wir halt wirklich Neuland betreten. Und da würde ich mir wünschen, dass gerade diejenigen, die in den politischen Parteien in der zweiten Reihe sitzen und die Freiheit haben, auch neue Wege zu beschreiten, sich weit vorwagen und mit dieser Commons-Debatte tatsächlich in Kontakt kommen.
Soweit Silke Helfrich, Herausgeberin und Mitautorin des Sammelbandes Commons für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat. Und mehr Infos dazu gibt es zum Beispiel auch unter www.commonsblog.de und www.gemeingüter.de.